Deutschland steuert auf eine echte und nachhaltige Notlage zu. Unserem Land geht Stück für Stück die Energie aus.
Einkaufen sind teurer geworden, Lebensmittel, aber eben ganz besonders die Preise für Energie.
Energie ist hoch auf der politischen Agenda und das Bewusstsein über die Abhängigkeit wird größer. Das tut im Moment weh, ist aber nicht nur von Schaden.
Energieeffizienz, ein Wort, was wir seit 15 Jahren vor uns hertragen, endlich vehement umsetzen.
Dem Thema Energie kann man momentan kaum entkommen. Dafür gibt es natürlich einen guten Grund. Die Situation ist brisant. Aber während der Diskurs von Energiesicherheit, Kostensteigerungen und Gaslieferungen dominiert wird, drohen andere, auf lange Sicht mindestens genauso wichtige Aspekte aus dem Rampenlicht zu fallen. Die nachhaltige Energiewende soll laut dem Sustainable Development Goal Nummer 7 in bereits 8 Jahren erste große Ziele erreicht haben. Doch ist das wirklich umsetzbar? Wir wagen heute einen Blick weg von den Tagesthemen und hin zu den Entwicklungen in Sachen Energieversorgung, nachhaltige Energiequellen und Energieeffizienz. Können wir die globalen Entwicklungsziele, die sich die UN mit dem SDG 7 gesetzt hat, tatsächlich noch erreichen? Oder geht die Reise in die falsche Richtung? Ein großes Thema für einen 20-minütigen Podcast. Daher konzentrieren wir uns auf 3 zentrale Fragen. Und zwar die, die auch im Sustainable Development Goal Nummer 7 definiert sind. Erstens, wer hat Zugang zu Strom und modernen Energiequellen? Zweitens, wie nachhaltig ist der Energiemix? Und zu guter Letzt, wie effizient wird Energie genutzt? Die Zeit ist rar. Kommen wir also direkt zur Sache. Bei der ersten Frage geht es um den grundlegenden Zugang zu Elektrizität und zu modernen Heiz- und Kochöfen. Schauen wir uns erstmal den Status quo an. Der Anteil der Weltbevölkerung mit einem häuslichen Stromanschluss stieg in den letzten 10 Jahren von 83 auf 91%. Die absolute Zahl der Menschen ohne Strom sank damit von 1,2 Milliarden auf gut 730 Millionen. So die Zahlen von UN Stats. Das ist trotz der Abschwächung des Fortschritts über die letzten paar Jahre ein durchaus positiver Trend. 91%, das klingt sehr gut. Die regionalen Unterschiede sind jedoch enorm. In Europa, Nord- und Südamerika sind nahezu alle Haushalte vollständig versorgt. Lediglich in Nicaragua und auf Haiti gibt es laut den Zahlen der Weltbank auf diesen Kontinenten noch Haushalte ohne Stromanschluss. Auch in Asien und Ozeanien erreicht das Stromnetz in den meisten Ländern alle Haushalte. Anders sieht die Situation jedoch auf dem afrikanischen Kontinent aus. Im Jahr 2020 lebten nahezu 80% der Weltbevölkerung ohne Strom im subsaharischen Afrika. Und trotzdem war der Trend über die letzten Dekaden auch dort positiv. Waren vor 20 Jahren nur gut 25% der Region versorgt, sind es nun fast die Hälfte der Bewohner. Ein enorm wirkender Fortschritt. Doch auch wenn sich dieser Trend weiterhin fortsetzen würde, hätten 2030 immer noch nur gut 92% der Weltbevölkerung Zugang zu Strom. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass 670 Millionen Menschen weiterhin unterversorgt bleiben würden. Das Ziel der UN, bis 2030 alle Haushalte mit Strom zu versorgen, ist so nicht zu erreichen. Es bräuchte einen radikalen Aufschwung des Trends. Ähnlich ist es beim Zugang zu sauberen Kochbrennstoffen und Kochtechnologien. Diese würden nicht nur zu Emissionsminderungen führen, sondern auch die häusliche Luftverschmutzung reduzieren und sind daher ausschlaggebend für die Gesundheit der Ärmsten. Schätzungsweise waren 2020 weltweit 2,4 Milliarden Menschen auf ineffiziente und umweltschädliche Kochsysteme angewiesen. Zwar ist das ein Rückgang um 12% im Vergleich zu 2010, doch wie der diesjährige SDG-Bericht von UN Stats anerkennt, konzentrierte sich ein Großteil dieses Fortschritts auf nur 5 Länder. Brasilien, China, Indien, Indonesien und Pakistan. Ohne diese Länder, so der Bericht weiter, wäre die Rate unverändert geblieben. Und auch hier konzentriert sich die Unterversorgung wieder auf die Länder Afrikas. 19 der 20 Länder mit dem weltweit geringsten Zugang zu Kochern sind afrikanisch. Da die Entwicklung hier nahezu stagniert, werden auch 2030 voraussichtlich nur 76% der Weltbevölkerung Zugang zu sauberen Kochbrennstoffen und Technologien haben. Die UN sieht die Erreichung des Ziels von 100% in den nächsten 8 Jahren zwar weiterhin als möglich an, doch bräuchte es auch hierzu eine rasante Beschleunigung des Fortschritts. Die Verantwortung Deutschlands und anderer hochentwickelter Länder bei diesem Prozess unterstrich Außenministerin Baerbock während einer Rede beim Berlin Energy Transition Dialog im vergangenen März. Diese Verantwortung, diese Pflicht, so Baerbock, ist auch in der Agenda 2030 verankert.
2015 hat die Weltgemeinschaft, haben die Industriestaaten nicht nur versprochen, das 1,5-Grad-Limit einzuhalten, sondern eben auch versprochen, Afrika zu elektrifizieren. Und da müssen wir eine deutliche Schippe oben drauflegen. Klar ist dabei, dass es damit um die Stärkung der Länder geht, wo wir erneuerbare Energien ausbauen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir sauber werden bei der Energieversorgung, aber dass wir genauso Millionen Menschen weltweit aus der sogenannten Energiearmut herausholen.
Kommen wir zum zweiten der drei Unterziele des Sustainable Development Goals Nummer 7, der nachhaltigen Energieproduktion. Ein wichtiges Thema, denn nahezu 3/4 der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus den Energieverbräuchen von Transport, Strom und Wärmeerzeugung. Dass Strom und Energie nicht synonym sind, wird hier mal wieder eindeutig. Elektrizität deckt nur knapp 1/5 des globalen Energiebedarfs. Da der Fortschritt beim Ausbau der erneuerbaren Energien vorrangig in der Stromerzeugung stattfindet, ist deren Anteil am gesamten Energieverbrauch also geringer, als man vielleicht erwarten mag. Denn beim Transport, bei der Wärmeproduktion und im Energieverbrauch industrieller Prozesse haben nicht fossile Energiequellen immer noch nur einen geringen Anteil. So kommen in Deutschland zwar 41% des Stroms aus erneuerbaren Quellen, doch sind es bei der Wärmeproduktion lediglich 16,5%, beim Transport nur knapp 7. Der Anteil der Erneuerbaren am gesamten Primärenergieverbrauch Deutschlands lag 2019 daher bei nur knapp 19%. Weltweit waren es noch weniger, gut 12%. Eine Zahl, die zuerst ernüchternd scheinen mag. Doch immerhin ist das im Vergleich zu 2001 fast eine Verdopplung. Folgt man der EU-Definition und zählt Atomstrom zu den nachhaltigen Energien hinzu, dann kommen weltweit sogar 17% der Primärenergie aus emissionsarmen Quellen. Eine kleine Anmerkung am Rande. All die gerade genannten Zahlen stammen von der Weltbank. Die Zahlen der Internationalen Energiebehörde, IEA, und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz weichen davon teilweise ab, bilden aber stets den gleichen Trend ab. Diese alternativen Quellen sind in der Beschreibung der Folge zu finden. Okay, zurück zum Thema. Kann das Ziel zur nachhaltigen Energieversorgung denn nun bis 2030 erreicht werden? Nun, eine Antwort fällt schwer. Nicht nur, weil die Zukunft wie immer ungewiss ist, sondern vielmehr auch, weil das Ziel selbst gar kein richtiges Ziel ist. Wortwörtlich schreibt die UN unter dem SDG 7.2 nämlich Folgendes. Bis 2030, so steht es da, soll sich der Anteil der erneuerbaren Energien am globalen Energiemix gemessen am Endenergieverbrauch deutlich erhöhen. Deutlich erhöhen. Bei solch einer Formulierung habe ich direkt zwei Anmerkungen. Während beim Primärenergieverbrauch, den ich bei genannten Zahlen stets verwendet habe, der gesamte Verbrauch inklusive der Energieverluste und der Verbräuche aus der Bereitstellung der Energieträger gemessen wird, richtet sich die UN hier nach dem Endenergieverbrauch, welcher diese vorgelagerten Prozesse unberücksichtigt lässt. Auf diese Weise ergibt sich ein höherer Anteil der erneuerbaren Energien im Energiemix. Zweitens wird auch kein quantitativer Zielwert festgelegt. Was eine deutliche Erhöhung des Anteils von erneuerbaren Energien ist, bleibt offen für Interpretation. Das SDG 7.2 ist somit kaum zielleitend. Es scheint jedoch klar, dass eine radikale Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren und derer Anwendung im Transport, bei industriellen Prozessen und in der Wärmeerzeugung unabdingbar ist. Ebenso unabdingbar für die Begrenzung der Klimaerwärmung auf zumindest 2 Grad sind Verbesserungen in der Effizienz der Energienutzung. Zum Glück geben die SDGs hier ein konkretes Ziel vor. Bis 2030, so steht es dort, soll sich die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln. Was bedeutet das genau? Die Energieeffizienz wird anhand der Energieintensität gemessen. Das heißt anhand des Verhältnisses zwischen dem Primärenergieverbrauch und dem jährlich erzeugten BIP. So können wir beobachten, wie der Energieverbrauch im Verhältnis zu wirtschaftlichen Entwicklungsfaktoren steigt oder fällt. Die Energieintensität nimmt also ab, wenn sich die Energieeffizienz verbessert. Warum brauchen wir so eine Messeinheit? Nun, solange sich die Wirtschaft das eigene Wachstum als Ziel setzt, wird aufgrund der Kopplung von BIP und Energieverbrauch letzteres immer mitwachsen. Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit zu vereinen, das ist ein explizites Ziel der UN und auch der deutschen Regierung, wie Olaf Scholz auf der Internetseite des Bundeskanzleramts im Format Kanzlerkompakt konstatiert.
Unser Ziel ist, dass wir eines der ersten Länder sein werden, das CO2-neutral ist und gleichzeitig global wettbewerbsfähig und erfolgreich als Wirtschaftsnation, als Industrieland. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien endlich vorankommt. Die Windkraft auf hoher See an Land, die Solarenergie, die Biomasse, alles das brauchen wir, um Strom zu produzieren und um Wasserstoff herstellen zu können, damit wir eine industrielle Zukunft haben ohne CO2-Emissionen.
Die gleichzeitige Umsetzung dieser Ziele von Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit verlangt natürlich den Ausbau von erneuerbaren Energien, wie Kanzler Scholz hier auch anmerkt. Doch benötigt es auch eine Entkopplung von Bruttoinlandsprodukt und Energieverbrauch. Nur so könnte die Wirtschaft schon in naher Zukunft effektiv weiter wachsen, ohne gleichzeitig mehr Energie zu benötigen und somit auch mehr Emissionen auszustoßen. Über dieses komplexe Thema haben wir übrigens in der Folge Die Grenzen des Wachstums mit dem Wirtschaftswissenschaftler Timothée Parik ausführlich gesprochen. Das nur am Rande. Und wie sieht's aus? Sind wir zumindest auf dem richtigen Weg, um dieses Ziel global zu erreichen? Eine Antwort bietet der Energy Progress Report der International Energy Agency. Demnach entfernen sich die Verbesserungen der Energieeffektivität immer weiter von dem festgelegten Ziel. Zwischen 2010 und 2017 lag die durchschnittliche jährliche Verbesserungsrate bei nur 2,2%. Das ist zwar besser als die Rate von 1,3%, die wir zwischen 1990 und 2010 hatten, liegt aber deutlich unter den 2,6%, die für das Ziel der Verdopplung des historischen Trends benötigt worden wären. Deshalb muss die jährliche Verbesserungsrate nun im Durchschnitt über 3% betragen, um das festgelegte Ziel für 2030 noch zu erreichen. Laut dem Bericht wäre das nur möglich, indem in erhebliche systematische Verbesserungen investiert werden würde. Der nahezu einzige Weg für die Erreichung des Ziels in 8 Jahren scheint eine absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch zu sein. Nur so könnte die Wirtschaft weiter wachsen, während der Energieverbrauch abnimmt. Aber ob das überhaupt umsetzbar ist, das steht in der Wissenschaft weiterhin zur Diskussion. Die globalen Trends zu den nachhaltigen Energiequellen und der Energieeffizienz geben keinen Anlass zu einfachen Schlussfolgerungen. Doch zwischen den einzelnen Ländern könnte der Zustand der Energiewirtschaft unterschiedlicher nicht sein. Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? In Europa dümpelt Deutschland bekanntlich im Mittelfeld rum. Unser Energieverbrauch je Einwohner liegt über dem Durchschnitt, während Polen, Dänemark, Italien und zum Beispiel Spanien hier deutlich besser abschneiden. Norwegen hingegen hat einen viel höheren Energieverbrauch pro Einwohner. Der ist 2,5-mal so hoch wie der deutsche. Und die Energieeffizienz der beiden Länder, also von Deutschland und Norwegen, ist auch nahezu gleich. Und trotzdem ist Deutschland auch in diesem Vergleich weit abgeschlagen. Um das nachzuvollziehen, lohnt sich ein Blick auf die Nachhaltigkeit des jeweiligen Energiemixes, beziehungsweise auf die Anteile der erneuerbaren Energien im Energiemix. In Norwegen kommen gut 70% der verbrauchten Energie aus emissionsarmen Quellen. In Deutschland sind es, wie erwähnt, weniger als 20%. So kann Norwegen proportional mehr Energie verbrauchen und trotzdem nachhaltiger sein. In unserem Nachbarland Frankreich kommen übrigens immerhin 50% der Energie aus emissionsarmen Quellen. Im EU-Durchschnitt sind es 30%. Deutlich schlechter als Deutschland schneiden unter Europas größeren Ländern nur Italien, Russland, die Niederlande und vor allem Polen ab. Nun kann man natürlich durchaus anmerken, dass Norwegens Wirtschaft auf Öl- und Gasexporten beruht oder dass der geringe Emissionsfaktor des französischen Strommixes auf Kernkraft basiert. Doch den Stand Deutschlands verbessern solche Erkenntnisse auch nicht. Wem Norwegen und Frankreich nicht recht sind, kann stattdessen ein Vorbild in Südamerika und in der Karibik finden. Die Länder dieser beiden Regionen weisen den höchsten Anteil an modernen, erneuerbaren Quellen im Energiemix auf. Der Grund dafür? Eine beträchtliche Stromerzeugung aus Wasserkraft, der Verbrauch von Bioenergie in industriellen Prozessen und die Nutzung von Biokraftstoffen im Verkehr. Wie diese viel kleineren Volkswirtschaften demonstrieren, sind Vermerke auf den Bundeshaushalt Deutschlands schlechte Ausreden. Zum Ende möchte ich den Blick noch auf einen letzten Indikator wenden. Die absoluten globalen energiebedingten Treibhausgasemissionen. Oder mit anderen Worten, wie viel CO2 wir jährlich durch unseren Energieverbrauch ausstoßen. 2010 waren es weltweit ca. 35 Gigatonnen CO2-Äquivalente. 10 Jahre später sind es gut 40 Millionen. Ein enormer Anstieg. Noch immer kommen 30% der Energie aus Öl, 23% aus Gas und 25% aus Kohle. Wir bewegen uns noch immer in die falsche Richtung. Was bleibt, ist ein Fazit in den Worten der Vereinten Nationen. Obwohl sich die Nutzung erneuerbarer Energien verbessert hat, sind die Fortschritte nicht schnell genug, um das Ziel von SDG 7 zu erreichen. Es muss also schnellstmöglich zu grundlegenden Änderungen in der Energiewirtschaft kommen. Darüber scheint sich immerhin auch die Politik trotz der aktuellen Situation bewusst zu sein, wie zuletzt Robert Habeck zu verstehen gab.
Wenn man sich vor Eisbergen fotografieren lässt, aber vergisst, dass Eisberge schmelzen. Wenn man aus allen möglichen Dingen aussteigt, zu Recht, aber vergisst, dass man dafür eine Infrastruktur ausbauen muss. Wenn man klimapolitische Beschlüsse fasst, sie aber nicht mit Maßnahmen hinterlegt, dann lässt man Deutschland im Regen stehen. Und das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Immer größere Abhängigkeit von russischen fossilen Energien, mangelnde Diversifizierung, Nichteinhaltung der klimapolitischen Ziele, schleppender, ja zusammengebrochener Ausbau der erneuerbaren Energien, Zerstörung der Solar- und in weiten Teilen auch der Windindustrie, die wir hier in diesem Land schon hatten, Verlust von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen und einem marktwirtschaftlichen Hochlauf für die Zukunftstechnologien, Bremsen in Europa, kein Plan, kein Überblick, aber sagen, das, was wir jetzt machen, ist Schönwetterpolitik.
Gut, dann hoffen wir mal auf einen rasanten Umschwung in Sachen Energiepolitik. Für heute war es das erstmal. Sie hörten, oder du hast, die 4. und vorletzte Folge in unserer Sommerreihe zu den Entwicklungen verschiedener Nachhaltigkeitsaspekte über die vergangenen Jahre gehört. Beim nächsten und letzten Mal schauen wir uns das Artensterben und die Biodiversität an. Alle Quellen finden sich wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.